Guten Morgen, Gemeinde. Guten Morgen, lieber Livestream. Seid ihr wach? Er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Ehre sei Gott. Halleluja. Und Herr, wir danken dir, dass du deine Osterfreude heute Morgen in unsere Herzen pflanzt. Ich danke dir, Geist Gottes, dass du da bist und dass du jeden infizierst mit deiner Leidenschaft, mit deiner Begeisterung, mit dem Bewusstsein, es ist wirklich vollbracht, wie wir am Anfang gesungen haben. Es ist wirklich durch. Und ich danke dir für all die kostbaren Menschen, die jetzt hier sind oder die zu Hause zuhören. Und ich bete, Herr, dass du ihre und auch mein eigenes Herz machst wie einen guten Acker, der gepflügt ist, geeckt ist und aufnahmebereit für das, was du uns sagen möchtest heute Morgen. Wir beugen uns vor dir, vor deinem Wort und wir geben dir Ehre, Vater, in dem teuren Namen Jesus. Amen. 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 Für Freude kann man sich entscheiden. Es steht nicht auf meinem Zettel, aber das dachte ich eben so. Freude ist auch eine Entscheidung. Und die Bibel sagt, oder Paulus schreibt, freut euch, abermals sage ich euch, freut euch. Das ist ein Befehl und dem möchte ich gehorchen. Ich hüpfe oft hier im Lobpreis. Und vielleicht denkst du, ich hüpfe, weil ich mich nach Hüpfen fühle. In 95% aller Fälle fühle ich mich überhaupt nicht nach Hüpfen. Aber ich hüpfe, damit mein Körper weiß, dass er sich gefälligst zu freuen hat in meinem Gott. Das ist, warum ich hüpfe. Ja? Ich hebe die Hände, weil die Bibel sagt, heb die Hände. Ich preise Gott, ob ich ihn spüre oder gar nicht spüre. Am Donnerstag in der Gebetsnacht am Ende kam die Stefanie zu mir und die war so überwältigt von der Gegenwart Gottes und die redete auf mich ein, ist jetzt übertrieben, es war total nett und auch nicht irgendwie, hat mich nicht überfordert. Ich sagte, Gott ist sowas von hier, ich spüre den so, das ist der Hammer und so überwältigend und mehr, mehr, mehr. Und ich dachte, schön für dich. Und ich weiß, es war ein guter Abend und ich wusste, Gott ist da. Aber manchmal, wenn man ja Herausforderungen hat, wenn man was leidet, dann ist man, also mir geht es so, dann ist man nicht so ganz so in dem Fühlen drin. So. Okay, ja, egal. Aber so ist es. Aber es sind nicht unsere Gefühle, sondern wir sagen unseren Gefühlen, was sie zu fühlen haben. Und heute ist, wenn du dich heute nicht freust, stell dich 2 Sekunden in die Ecke, schäm dich und dann freu dich. Okay? Weil es ist so wahr, wir haben heute schon mehr Wort Gottes gehört als manche Leute in einem Jahr und das vor der Predigt. Und das ist ziemlich gut, finde ich. Und es war alles gut. Vom Bernd über Melanie und Heike, es war alles voller Stoff und die Wahrheit. Und jetzt kommt noch mehr. Kannst du noch was mehr? Ja. Es gibt keine Überdosis am Wort Gottes. Hast du das gewusst? Du kannst nicht zu viel lesen. Und es schadet dir auch nicht. Und ja, Amen. 3 Punkte. Der erste ist Auferstehungskraft. Die ist heute Morgen hier. Lukas 16, das lohnt sich, das aufzuschlagen. Das ist ein Teil der Geschichte vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Da geht es um die 2 Orte in der Ewigkeit, den Ort der Qual und den Ort bei Gott. Und irgendwie können die einander wahrnehmen. Interessanterweise ist ganz spannend, das finde ich eine sehr geheimnisvolle Stelle, wo ich vieles noch nicht verstehe, aber das, was ich verstehe, das bewegt mich sehr. Lukas 16, Vers 26, da steht, zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so dass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Da sprach er, das ist der reiche Mann, der hier spricht. So bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Wenn du das eine Wort Gottes nicht glaubensvoll aufnehmen kannst, nimmst du das andere auch nicht an. Es geht nicht um Beweise oder um dass wir irgendwo einen Schlüssel drehen könnten, sondern Jesus ist von den Toten auferstanden. Er ist in einer Situation mehr als 500 Menschen auf einmal erschienen. Wir haben Zeugen, wir haben Menschen, die haben sich dafür umbringen lassen, dass sie an diesem Zeugnis festgehalten haben, dass Jesus der Christus war, dass er gestorben und auferstanden ist. Ja, und doch haben viele ihn abgelehnt. Selbst die Jünger, als dann die Frauen vom Grab kamen, haben gesagt, glaube ich jetzt nicht, also was du da erzählst, liebe Frau, nee, sie glaubten nicht. Und es ist diese Herausforderung, uns zu demütigen und zu sagen, ich glaube dir, Gott, ich glaube das, was dein Wort mir sagt. Jesus hat seinen Tod und seine Auferstehung mehrmals angekündigt. Und in Markus 16, das kannst du sehr gerne auch mit aufschlagen, beschreibt eben der Evangelist Markus diese Geschichte des Sonntagmorgens. Am Abend, als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um den Toten damit zu salben. Ganz früh am Sonntagmorgen, als die Sonne gerade aufging, kamen sie zum Grab. Unterwegs hatten sie noch zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Grab wegrollen? Denn der Stein war sehr groß. Aber als sie hinsahen, bemerkten sie, dass er schon weggerollt worden war. Sie gingen in die Grabkammer hinein und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Sie erschraken sehr. Er aber sagte zu ihnen, habt keine Angst. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, der ans Kreuz genagelt wurde. Er ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Hier seht ihr die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Und nun geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, genau wie er es euch gesagt hat. Da verließen die Frauen die Grabkammer und flohen. Sie zitterten vor Entsetzen und sagten niemand ein Wort. Solche Angst hatten sie. Nachdem Jesus früh am Sonntag auferstanden war, zeigte er sich zuerst Maria aus Magdala, die er von 7 bösen Geistern befreit hatte. Sie ging und berichtete es denen, die früher mit Jesus zusammen gewesen waren und die jetzt trauerten und weinten. Als sie hörten, dass Jesus lebe und Maria ihn gesehen habe, glaubten sie es nicht. Danach zeigte sich Jesus in fremder Gestalt 2 von ihnen, die zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Sie kehrten um und erzählten es den anderen, aber die glaubten ihnen auch nicht. Schließlich zeigte sich Jesus den 11, während sie beim Essen waren. Er machte ihnen Vorwürfe, weil sie gezweifelt hatten und denen nicht glauben wollten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündet die gute Nachricht allen Menschen. Wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, den wird Gott verurteilen. Haben wir schon mal den Text heute Morgen gehabt. Ich habe dasselbe hier stehen, was Bernd schon gesagt hat. Das ist total witzig. Das lasse ich jetzt vielleicht weg mit der Totenauferweckung von der Tochter des Synagogenvorstehers und dem Jüngling in Nein. Und habe nicht abgeguckt, ich war nicht an deinem MacBook, ehrlich nicht. Und ja. Und Paulus sagt was ganz Interessantes in Apostelgeschichte 26, Vers 8. Der hat ja mehrmals, ja, sich rechtfertigen müssen und dürfen vor Gericht oder vor Autoritätspersonen, weil er gefangen gesetzt worden war. Paulus sagt da, warum wird es bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Es ist total normal, dass Gott alle Naturgesetze außer Kraft setzen kann, dass es keine Grenzen gibt für Gottes Macht. Gott hat dich aus Staub gebastelt. Er hat dem Menschen das Leben gegeben. Und entweder ist Gott Gott oder er ist nicht Gott, aber er ist Gott. Warum ist es unglaublich, dass Gott einer Jungfrau ein Baby in die Gebärmutter pflanzen kann? Warum ist es unglaublich, dass Gott Dinge heilt, die Menschen nicht heilen können? Gott vermag viel mehr, als wir mit unseren immer noch Scheuklappen es für möglich halten. Amen. Gott ist viel, viel größer. Und manchmal, wenn du Zeuge wirst von der Größe Gottes und du hast ein weiches Herz, dann ist es schier überwältigend. Mich hat das neulich überwältigt, das steht jetzt auch nicht hier, aber das erzähle ich euch, das verrate ich euch mal. Ihr sagt es ja nicht weiter und ihr zu Hause auch nicht. Ich habe ein paar Predigten gehört von einer Konferenz und da hat jemand prophetisch gedient und der hat in einer Präzision prophetisch gedient, dass mich das förmlich zerlegt hat. Ich habe das gehört beim Kochen, also ich höre gerne, wenn ich Arbeiten mache, wo ich nicht viel nachdenken muss, also neue Rezepte und Predigt, das geht dann manchmal nicht, das könnte schief gehen, dann höre ich gerne Predigten, besonders beim Kochen. Das war zu der Zeit, wo unser Rollladen kaputt war, der Uwe war bei uns, er weiß das gar nicht, was ich da in meiner Küche gerade gemacht habe und hat da was repariert von außen an einem unserer Fenster. Die Kinder fingen an, so von der Schule heimzukommen, einer nach dem anderen. Und ich höre diese Predigt von dem Mann und er sprach so schnell Englisch, dass ich den kaum verstanden, aber ich dachte, du hörst jetzt mal zu Ende an. Und dann fing der an, prophetisch zu reden, mit Namen, mit Nachnamen, mit Hochzeits- und Geburtstag, mit solchen Details, dass ich anfing zu weinen. Und ich stand in der Küche, ich war am Kochen und ich habe gedacht, ich falle gleich um, weil ich mich so getroffen gefühlt habe. Gott ist da. Und dieser Mensch hat in den Geistesgaben so gewaltig gedient und du hörtest über das Mikrofon die Reaktion der Leute und er war dabei so demütig, er sagte irgendeinen Namen und sagte, trifft das irgendjemand, heißt der jemand so? Und dann sagte jemand, ja, ich heiße so und meine Frau heißt so, wie du gesagt hast. Und dann sagte er ein Datum und dann sagte er, bedeutet euch das Datum irgendwas? Dann sagten die, das ist unser Hochzeitstag oder das ist mein Geburtstag. Dann sagt er noch was und dann sagten die, da so heißt unser Kind. Also es war, auf Neudeutsch sagt man, abgefahren. Es war wirklich, also da gibt's nur zwei Reaktionsmöglichkeiten drauf. Extreme Überführung oder extreme Verblendung, zu sagen, na ja, das haben die alles, ne, so. Und ich war einfach nur berührt. Und ich musste das ausmachen. Ich konnte es einfach nicht ertragen, das in dem Moment fertig zu hören, weil ich wusste, Gott ist wirklich da. Wisst ihr, ich glaube das. Ich predige das. Das ist mein Beruf, das zu machen. Also, es ist total cool. Aber manchmal, wenn du so richtig merkst, das ist jetzt wirklich, und die Christel sagt, ihre Schwägerin, bei der hat wirklich um 23:45 die Krippe einfach aufgehört, wie abgeschnitten. Oder dieser Mann, der dient in Demut und Präzision, hammermäßig, wo du weißt, Gott ist wirklich da. Und wir rechnen manchmal so wenig mit ihm, mit seiner Kraft, mit dem, was er kann und was er tut. Ja. Auferstehungskraft. Warum ist es unmöglich, dass Gott Tote auferweckt? Hallo? Gott? Schon mal, ne? Gott groß, du klein, hier klein, Gott. Ja, so ist es. Im Römerbrief steht, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das wirst du erleben. Es sei denn, du wirst entrückt, dann wirst du verwandelt, ne, wenn Jesus vorher wiederkommt, um dir sein zu holen. Aber bei allen anderen, die vorher sterben, du wirst auferstehen. Gott wird dich auferwecken. Ist das stark? Du wirst einen neuen, verwandelten Leib haben. Paulus schreibt an die Korinther, so ist es mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wir dienen einem Gott, dem nichts unmöglich ist. Was immer dir als Herausforderung gerade erscheint, wenn selbst der Tod überwunden ist, welche Angst könnte dich noch beeindrucken, wenn du ihm gehörst? Am Ende jeder Angst steht die Todesangst. Angst vor Armut, Existenznot, ja, verhungern, sterben, Ende. Egal welche Ängste, Angst, alleingelassen zu werden, isoliert zu sein, es geht immer in Richtung Zerstörung und am Ende jeder Zerstörung steht der Tod. Aber wenn Jesus den Tod überwunden hat, wofür müssen wir uns noch fürchten? Wie Monika letzte Woche sagte, es ist für uns selbst der Tod kein Ende, es ist der Anfang. Meine liebe Güte, da geht's erst richtig los. Amen? Amen. Zweiter Punkt, was dein Gebet bewirkt. Gott redet mit mir über das Thema Gebet. Vielleicht hast du dir das schon gedacht, weil ich habe in 2,5 Jahrzehnten Gemeinde noch nie eine Gebetsnacht angeleiert oder einen Gebetskalender initiiert und solche Dinge sind passiert und Gott hat mein Gebet beantwortet oder beantwortet es immer wieder neu, Herr, hilf mir beten. Was mit Schuldgefühl und Sorge anfing, wo ich immer Menschen bewundere und bewundert habe, die so richtig coole Beter sind und das tue ich immer noch und ich will lernen, merke ich doch, dass Gott zu mir sagt, ich kann auch beten und ich kann so beten, dass Dinge sich verändern. Und wenn ich zu Gott rufe, dann bleibt es nicht an der Decke kleben, sondern er reagiert darauf. Dinge verändern sich. Leute werden gesund. Situationen, die schwierig sind, verändern sich. Probleme lösen sich auf. Und Beziehungen werden heil. Und ich habe jetzt in diesem Punkt einfach mal, ich habe die Apostelgeschichte so quer gelesen und habe in Stichpunkten aufgeschrieben, was ist eigentlich passiert nach der Auferstehung? Was haben die Jünger so erlebt? Was haben die gemacht? Ja, seine Wirkungszeit, diese Wirkungszeit war vorüber. Dann kommt natürlich das Pfingstfest. Er kommt und sendet uns den Heiligen Geist. Und wie Bernd schon sagt, das steht auch hier, jetzt sind wir dran, die Werke Jesu zu wirken. Dann wird's ganz praktisch. Ein Gelähmter wird geheilt, Buße wird gepredigt und Verfolgung entsteht. Und die Gläubigen sagen, oder Petrus und Johannes sind das in Apostelgeschichte 4,20, denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Es ist dir schon mal so gegangen, dass du sagst, ich kann jetzt meine Klappe nicht halten, das geht jetzt nicht. Ich muss jetzt was von Jesus sagen, ich muss jetzt Gebet anbieten. Und das ist das Normale, das ist die Freude, die in dir lebt, weil du weißt, die Antwort ist in Jesus, auch für dein Gegenüber. Ja, was passiert dann? Gebet bewirkt ein Erdbeben. Haben wir noch nicht gehabt, vielleicht bei der nächsten Gebetsnacht oder bei dir zu Hause, ich weiß es nicht. Aber Gebet hat wirklich ganz dramatische Auswirkungen da gehabt. Sie werden alle mit dem Heiligen Geist und Mut erfüllt. Und die brauchten eigentlich, so rein logisch betrachtet, mehr Mut als du und ich. So ist jetzt schon so oft gesagt worden, uns droht kein Gefängnis. Zumindest nicht so direkt. Ich weiß, man darf bestimmte politisch inkorrekte Dinge nicht sagen, dann kriegt man schon Schwierigkeiten, so, das passiert auch, aber es ist eigentlich nicht so wirklich bedrohlich, ne? Wir können relativ unsere Meinung frei äußern, wenn dann zwar ja auf andere Weise verfolgt, aber so richtig an die Gurgel, wie es damals möglich war, geht's uns in Deutschland nicht. Was ist noch passiert? Die Gläubigen sind eine Einheit. Viele Zeichen und Wunder geschehen und große Gottesfurcht entsteht überall. In Apostelgeschichte 5 heißt es dann, und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten. Eine Menge von Männern und Frauen, sodass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Erinnert dich dieser Abschnitt an was? An die Evangelien erinnert er uns, oder? Wo es von Jesus heißt, alle, die zu ihm kamen, wurden geheilt. Das ist, was Gott vermag. Daraufhin passiert wieder was, ja, Krasses. Die Apostel werden alle, das habe ich so bewusst auch nicht abgespeichert gehabt, dass es einen Moment gab, wo sie alle Apostel in den Knast geworfen haben. Das kommt hier. Dann macht ein Engel des Herrn aber nachts die Türen auf und führt sie hinaus. Also da endet dann seit der Obrigkeit untertan offensichtlich, wenn der Engel die Gefängnistüren öffnet, dann darfst du raustreten und sie sind rausgetreten. Stephanus wird gesteinigt, aber andere wirken weiter. Ich habe mir den Beerdigungsgottesdienst von John Paul Jackson angeguckt und da haben verschiedene Leute so einen Nachruf oder so ein Wort zu ihm gesagt. Das ist der Mann, dessen Seminar wir im Juli, die Kunst Gottes Stimme zu hören, hier haben werden. Ein Prophet und viel zu jung und sehr traurig gestorben mit 64. Und dann gab es den einen, der dann das Wort nahm und der hat mir gut gefallen. Der hat dann auch die Apostelgeschichte zitiert, der hat gesagt, Paulus wurde gesteinigt und er ist einfach wieder aufgestanden und hat weiter gepredigt und weiter gedient. Stephanus wurde gesteinigt und starb. Warum war das so? Keine Ahnung. Hilft uns das weiter, danach zu suchen, nach dem Grund? Nein. Aber was steht in der Apostelgeschichte danach? Er sagt, danach kommt eben Philippus und treibt Dämonen aus und bringt das Reich Gottes voran. Fertig. Solange du lebst und atmest, treibt das Reich Gottes voran. Tu, was Gott dir gesagt hat. Tu, was die Bibel dich lehrt. Ja, was passiert dann? Die Neubekehrten erhalten die Taufe im Heiligen Geist. Dann Philippus wird vom Heiligen Geist gebeamt. Verzeiht mir den Science-Fiction-Ausdruck. Ihr wisst es vielleicht, Star Trek mag ich ganz gerne. Und hey, der wird einfach von einem Ort zum anderen transferiert. Dann sagst du, vielleicht habe ich noch nie von gehört. Ich habe davon schon gehört, dass es heute passiert. Dass es jemanden gibt, der von einem Ort zum anderen transferiert wird, um dort einen Dienst für Gott zu tun. Ist total abgefahren heute, aber es ist ja Ostern. So, glaub es oder verhärte dein Herz, aber vielleicht machst du das Erste. Wir waren in Pforzheim, haben da gedient und dann anständige Leute laden ihre Gastsprecher hinterher zum Essen ein. Dann machen wir Essen in der großen Runde mit Pastor Edmund, mit seinem Sohn Daniel. Ich weiß gar nicht mehr, wir waren bestimmt 8 oder 10 Leute zusammen da in der Pizzeria. Und dann tauscht man sich aus über das, was einen beschäftigt. Und uns bewegt alle, die wir da saßen, das Reich Gottes und was Gott tut. Und der Daniel Exler erzählt dann und fragt, habt ihr schon von dem, ich glaube Bruce Allen ist sein Name, habt ihr schon von dem gehört? Der war jetzt in Heidelberg. Und das ist der, den Gott transferiert, von einem Ort zum anderen. So, er erzählt Geschichten, wie er sitzt in seinem Büro am Schreibtisch und auf einmal ist er an einem ganz anderen Ort, wo ein Kind in Not ist, von einem Menschen bedrängt wird, also es geht so Richtung Missbrauch und er haut dieses Kind da raus, rettet dieses Kind und auf einmal sitzt er wieder an seinem Schreibtisch. Solche Geschichten erlebt dieser Mann. So, du kannst es für Gespinne halten, aber ich glaube das. Ich glaube, dass dieser Mann das erlebt. Er erzählt auch, kannst du im Internet gucken, wie Gott ihn dahin geführt hat, dafür Glauben aufzubauen. Und das ist nicht täglich sein Ding, aber er hat solche Geschichten schon erlebt. Was passiert dann? Ein fanatischer, pharisäischer Terrorist bekehrt sich und wird zu einem radikalen Jünger Jesu. Denkt an die Geschichte von letzter Woche, wo Monika uns erzählt hat, dass dieser islamistische Führer sich bekehrt, weil Gott seine Tochter geheilt hat und der Christ, der nur den Rollstuhl vor die Tür stellt und dann wegrennt, Rollstuhl und Bibel hinterlässt, das Kind setzt sich in den Rollstuhl, kann laufen, wird völlig geheilt und die haben erst die Bibel weggeschmissen und dann verstehen sie den Zusammenhang zwischen Bibel und Heilung und die ganze Familie bekehrt sich. So, wir hören viel, was Böses passiert. Lass uns doch mal da die Quellen anzapfen, die uns sagen, was Gott heute tut. Kenneth Copeland hat in seiner Neujahrsansprache gesagt, hey, wir hören so viel in den schlechten Nachrichten und natürlich ist das real und ist das schlimm und gibt uns Anlass, in die Fürbitte zu gehen und zu sagen, nein Gott, lass uns das umdrehen, lass diese Länder wirklich ja frei werden und lass Christus in diese Länder kommen. Aber diese Dinge passieren. Lass uns weniger über die Werke des Teufels sprechen, die wir durch die Medien halt mitkriegen, als über die Werke Gottes. Ich weiß, dass es leichter ist, über etwas Negatives zu sprechen und sich zu ereifern. Aber lass uns doch diese Kultur mal umdrehen und zu einer biblischen Kultur zurückkehren, die sagt, erzählt die Werke Gottes. Erzählt das, was dein Gott in deinem Leben getan hat, hier in der Gemeinde, was Geschwister, erzähl das. Und wenn du gar nichts hast, in Anführungszeichen, dann schlag deine Bibel auf und sag, da hat Gott das gemacht. Das ist dein Muster. Das hast du im Minimum. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir haben ja dieses Buch, ich habe es euch gezeigt, die Christa führt's treu mit unserer Chronik von Dingen, die Gott getan hat. Fang doch auch an, so ein Buch zu führen. Und wenn es dir beschissen geht und du denkst, es ist noch nie was Gutes in deinem Leben passiert, dann schlag dein Buch auf und guck, am 23. Mai 2012 hat Gott, was weiß ich, meine Ellbogen gesund gemacht oder hat meine Tochter sich bekehrt oder hat, ja, irgendwas ist passiert. Petrus heilt Kranke. Petrus weckt die tote Tabitha auf. Der hat also wirklich das Gleiche getan, was Jesus getan hat. Und auch das ist in Deutschland schon passiert. In Hannover letzten Herbst, habe ich euch schon erzählt. Und das ist cool. Es passiert mehr in Afrika oder woanders, aber es passiert auch in Hannover. Hannover liegt in Deutschland? So, wenn es in Hannover passiert oder vielleicht woanders, wo ich es nicht weiß, dann kann es auch in Limburg passieren. Dann kann es auch dir passieren. Und ich habe Zeugnisse von Leuten gehört, die in eine Situation kamen, wo wirklich jemand tot war. Die haben auch nicht immer alle gewusst, was sie da machen und haben sich wie die Helden gefühlt. Aber ist es die Stelle mit der Tabitha? Ich bin nicht sicher. Eine Totenauferweckung in der Apostelgeschichte, da tut der junge Jesu eine Sache. Er rennt nicht zu dem Leichnam, sondern er macht eines zuerst, er betet. Er sucht Gott in diesem Zimmer und sagt wahrscheinlich, oh Herr, was mache ich jetzt? Hilfe! Ja, also so würde ich beten, wenn ich nicht weglaufen würde. Ich laufe nicht weg in Jesu Namen, aber so würde ich Gott, hilf mir, keine Ahnung. Und dann wendet er sich dem Leichnam zu, steht da. Vergessen, was er sagt, könnt ihr nachlesen. Und dann steht die auf. Wow. Eine große Zahl von Nichtjuden bekehrt sich und empfängt den Heiligen Geist. Bekehrung über Bekehrung ist das Nächste, was die Apostelgeschichte erzählt. Und dann natürlich, klar ist der Teufel sauer, Petrus kommt ins Gefängnis, wieder mal. Die Gemeinde betet heftig und ein Engel macht ihn frei. So 16 Wachleute, gefesselt zwischen Leuten, es schläft. Also ich kann manchmal nicht schlafen die erste Nacht in einem fremden Bett, wenn wir verreist sind, weil die Matratzen so hart sind. Und ich schlafe auf dem Bauch und liege auf meinem Arm, mein Arm pennt ein. Ich denke, ach, wie schön ist es, wenn du wieder zu Hause in deinem Bett liegst. Und der ist im Gefängnis angekettet und gefesselt, mit dem Tode bedroht und der pennt. Ich meine, welchen Frieden Gottes muss der gehabt haben? Der war unabhängig von den Umständen. Heike hat das so gesagt, ne, hat uns Jesus und uns so gegenübergestellt. Es ist nur, wie sehr lässt du dich beeindrucken und von was lässt du dich am meisten beeindrucken? Von der Gefahr oder von deinem Gott? Von der Allmacht deines Gottes oder von den aufgeblasenen Sachen drumherum? Ja, die Gemeinde betet, ein Engel macht ihn frei und dann kommt ja diese total witzige Geschichte, die auch so menschlich ist. Na, dann geht Petrus zum Haus von, war das Johannes Markus? Klopf, 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 da beten die alle. Die Magd macht die Tür auf und sagt, kann nicht sein, Tür wieder zu, ist auch super, ne? Also, hallo? Und dann sagt sie, der Petrus steht vor der Tür. Nein, sein Geist. Also mit spirituellen Dingen waren die vertraut. Es war für sie wahrscheinlicher, dass sein Geist vor der Tür steht, dass er wirklich aus dem Gefängnis gekommen ist. Und dann gucken sie irgendwie doch noch und lassen ihn dann schließlich rein. Ich meine, die haben nicht geglaubt, wofür sie gebetet haben. Ist dir das schon mal so gegangen? So, ja, willkommen im Club, mir auch. Manchmal habe ich auch aufgegeben, für Sachen zu beten und dann sind sie passiert und dann habe ich mich geschämt und habe gedacht, Gott, es tut mir echt leid. Ich habe es nicht mehr geglaubt. Ich habe die Segel gestrichen, den langen Atem nicht festgehalten, aber du hast es trotzdem gemacht. Irgendwie kam genug Gebet an, dass Gott tun konnte, was er tun wollte. Herodes Agrippa wird von Würmern zerfressen, weil er sich an Gottes Stelle setzen will. Ist auch ein Ereignis, dass die dabei waren, wahrscheinlich nie wieder vergessen werden. So, also du brauchst dann keine Horrorfilme mehr gucken. Du brauchst einfach nur erwarten, dass Gottes Gegenwart stark kommt. Dann passiert das eine Extrem und das andere Extrem. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist mein Hunger, dass mehr Gegenwart Gottes kommt. Und wenn das was kostet, dann soll es mich was kosten. Aber ich will nicht darauf verzichten, dass mehr kommt. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin dankbar, aber ich bin unzufrieden. Das ist nicht, was Gott will. Die Diskrepanz zwischen Apostelgeschichte und uns ist immer noch zu groß. Was passiert noch? Der Widerstand von okkulten Leuten wird souverän gebrochen. Hohe Politiker bekehren sich, religiöse Juden verfolgen die Christen. Da haben wir es wieder. Heilung geschehen, Paulus überlebt seine Steinigung. Wieder Bekehrung, Heilung, Dämonenaustreibung. Wieder Gefängnis, diesmal sind es Paulus und Silas. Wieder werden sie von Gott befreit, weil sie was machen nachts? Lobpreis, was macht man, wenn es einem schlecht geht? Lobpreis, genau. Apollos, Priscilla und Aquila predigen auch. Gemeinden wachsen, weitere Wunder geschehen. Von Paulus nahm man Schweißtücher oder Gürtel. Also ich weiß jetzt nicht, ob so ein durchgeschwitztes T-Shirt das wäre, was ich mir aussuchen würde. Aber Glaube und Verzweiflung zusammen und die Sehnsucht danach, dass Dinge sich verändern, dass die Werke des Teufels zerstört werden, waren einfach groß. Dann lesen wir in der Apostelgeschichte, Zauberer und Esoteriker verbrennen ihre Bücher und bekehren sich zu Jesus. Die haben ihre Bude richtig aufgeräumt. Hast du dich nach deiner Bekehrung, hast du deine Bude richtig aufgeräumt zu Hause? Oder hast du noch irgendeinen Rotz zu Hause stehen? Es gibt Öfen, wenn du keinen hast. Es gibt bestimmt jemanden hier, der einen hat. Und noch ist es kalt. Verbrenn den Mist. Trenn dich von Dingen, die okkult sind. Trenn dich von Büchern, die aus einer falschen Quelle kommen. Ja, dann hast du gedacht, nur der Bernd kann lang predigen. Nee, Paulus konnte das scheinbar so lange. Manche beschweren sich ja, wir haben keine Fenster. Es ist so doof, dass wir in der Gemeinde keine Fenster haben. Ich finde das super, dass wir keine Fenster haben. Es ist Geschmackssache, wir können mit dem Licht spielen. Und es lenkt dich nicht ab und es kann keiner aus dem Fenster fallen wie der Eutychus. Das heißt, wir können lange predigen und alles, was passiert, ist, dass ihr wegnickt und einschlaft. Aber den halben Meter oder die 40 Zentimeter von der Sitzfläche zum Boden, da passiert euch nicht viel. So, ich mag das mit den fehlenden Fenstern. Und er fällt aus dem dritten Stock. Der hat wahrscheinlich gedacht, ich brauche jetzt Sauerstoff, der hört nicht auf zu reden. Und es ist nicht beruhigend, hast du schon mal gepredigt und hast schon mal jemanden schlafen gesehen? Ist es nicht schön zu lesen, dass es dem Paulus passiert? Es tröstet mich, Bernd, muss ich irgendwie sagen. Es hat was Trostreiches. Aber die lassen den ja nicht tot, den armen Kerl. Die wecken den wieder auf, so klar, ne, hat Jesus ja gesagt. Also, Gottes Kraft ist real. Ja, die letzten Kapitel der Apostelgeschichte geht es dann um Paulus, seine Gefangennahme, verschiedene Gespräche, Überführung Richtung Rom, aber auch auf dieser Reise mit dem Schiff, die Geschichte, erlebt er ja Gottes starke Kraft. Also es hört nie auf. Die Billy Brim hat im Januar auf der Konferenz, wo wir waren, einen Satz gesagt, den habe ich mir ganz dick aufgeschrieben. Sie hat gesagt, je mehr Gebet, desto weniger dämonische Aktivität. Ich sage es nochmal, je mehr Gebet, desto weniger dämonische Aktivität. Wir sind berufen, die Apostelgeschichte vorzuschreiben. Und sei nicht überrascht, wenn du dabei Widerständen begegnest. Denn die haben sie überwunden und die Auferstehungskraft, der Heilige Geist, wir haben es heute Morgen schon vorher gehört, er ist in dir und du wirst sie auch und kannst sie auch überwinden. Neulich habe ich in der Predigt mir was Altes wiedergeholt, eine alte Botschaft von jemandem, die lautet so: Wenn Satan deine Freude nicht rauben kann, kann er deine Güte nicht behalten. So, es gibt da verschiedene Bibelstellen, da gehe ich jetzt nicht rein, aber das ist wirklich, hat ein gutes Fundament im Wort Gottes. Und fordere zurück, was dir gehört. Und achte auf deine Worte. Ich habe viel gelernt von Kenneth Hagin, von dem Senior Hagin. Und ich habe in einer seiner Predigten über geistgeleitetes Gebet eine ganz spannende Geschichte gehört. Er war zu der Zeit Pastor, wurde zu einem kranken Mann gerufen, der lag im Koma im Krankenhaus. Und diese Art von Koma, so haben die Ärzte damals gesagt, ist wohl noch nie jemand zuvor erwacht. Aber klar, er hat Wunder erlebt, er ist selber von einer tödlichen Krankheit geheilt worden als Teenager und hat viel Kraftwirkung Gottes erlebt in seinem Dienst, auch damals schon. Und was hat er gemacht? Er hat in Sprachen gebetet, um einfach herauszufinden, Gott, wie gehen wir denn jetzt an die Sache ran? Und das ist eine gute Sache, nicht gleich zu schießen, sondern Gott zu suchen und Gott zu fragen, Gott, wie bete ich jetzt hier? Was ist denn auf deinem Herzen, Heiliger Geist? Wie packen wir, welche Schraubenschlüssel nehmen wir jetzt in die Hand? Und dann kam ein Satz in seinem Kopf, ich lese ihn kurz auf Englisch und dann sage ich uns, was das heißt. Der Satz war: Spiritual laws were set in motion long ago and they cannot be reversed at this time. Geistliche Gesetze sind in Bewegung gesetzt worden vor langer Zeit und zum jetzigen Zeitpunkt können sie nicht mehr umgekehrt werden. Und er war verwirrt über diesen Satz und er hatte auch den Eindruck, dass er nicht für diesen Mann beten sollte, was ja schräg ist, ne? Wenn die Bibel sagt, leg Kranken die Hände auf. Aber Gott hat ihn irgendwie da in eine andere Richtung gezogen. Und ja, er ist halt, hat das bewegt, war unsicher, hat dann nochmal einen Besuch gemacht und hat wieder in Sprachen gebetet für diesen Mann und der gleiche Satz kommt wieder in seinen Kopf. Und dann fasst er sich ein Herz. Ich meine, da sind Angehörige, da sind Leute, die bibbern und beten und wollen, dass der Mensch gesund wird. Und er spricht sie an und er sagt, könnt ihr damit irgendwas anfangen? Und eine Person, die anwesend ist, sagt dann ja. Dieser Mann hat, seit er ein Teenager war, immer einen Satz gesagt, ausgelöst durch ein Erlebnis, dass ein Verwandter starb, als er 40 Jahre alt war. Er hat immer diesen einen Satz gesagt, seit er Teenager war, ich werde mal nie 40. Ich werde mal nie 40. Und auch seine Mutter, die kommt dann zu der Konversation hinzu zwischen Hagin und dieser anderen Person und die bestätigt das und die sagt, das hat er immer gesagt. Und das war die Blockade für diese Heilung. So ist es, was der Heilige Geist Kenneth Hagin gezeigt hat. Diese Worte, die dieser Mann gesprochen hat, die waren so mächtig, die waren so einzementiert in der geistlichen Welt, dass kein Glaube von außen, das hat nicht gereicht, um das wieder umzudrehen. Und Kenneth Hagin sagt, Gott hat ihn gelehrt, gerade mit Leuten, die ins Koma gefallen sind, dass es oft super entscheidend ist, was haben die gesprochen, bevor sie das Bewusstsein verloren haben? Was haben sie für eine Haltung gehabt in der Zeit? Die Bibel sagt im Psalm 8 was total Erstaunliches. Ich lese jetzt die Luther-Übersetzung. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Andere Übersetzungen schreiben hier nicht wenig niedriger gemacht als Gott, sondern wenig niedriger als die Engel. Aber das Wort, was hier steht, ist Elohim, und das ist ein Wort für Gott, nicht für Engel. Und das, was du sagst, das hat Auswirkungen. Und wenn du keinen Glauben hast, dann halt doch einfach deinen Mund, bis du Glauben aufgebaut hast, und sprich dann. Weil die Dinge, die du in Bewegung setzt, die können andere vielleicht von außen glaubend irgendwann nicht mehr aufhalten. Jetzt denkst du vielleicht, das ist eine schräge Bibelstelle, aber ich unterstütze es noch mit etwas, was Jesus selbst gesagt hat. In Johannes 10, Vers 33. Die Juden antworteten ihm und sprachen: Nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Und zwar, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Jesus antwortete ihnen: Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn es diejenigen Götter nennt, an die das Wort Gottes erging, und die Schrift kann doch nicht außer Kraft gesetzt werden, wieso sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn? Jesus zitiert hier Psalm 82, Vers 6. Du bist wenig niedriger gemacht als Gott. Du bist in seinem Ebenbild geschaffen, und deine Worte haben Schöpfungskraft. Dritter und letzter Punkt: Der Heilige Geist, Gottes Engel und du. Ich habe ja versprochen, es ist ein bisschen übernatürlich heute. Und Gott ist übernatürlich, er ist nämlich über dem Natürlichen. Amen. Der Heilige Geist und Gottes Engel haben nicht die gleiche Aufgabe. Hast du das gewusst? Weißt du, was die Bibel über beide sagt? Der Heilige Geist wohnt in dir, wenn du Kind Gottes bist. Aber die Engel, die wohnen nicht in dir. Sie sind da, um dir zu dienen. Johannes 14, 26 sagt: Der Beistand, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist ist unser Lehrer, nicht Engel. Da, wo Engel Lehren und Bücher verfasst haben, Engel, ja, da wird's meistens etwas merkwürdig. Beispiel Apostelgeschichte 10. Ihr wisst, der Cornelius hat gebetet und er hat Geld gegeben, und dann kommt ein Engel in sein Haus und sagt ihm: Hey, deine Gebete haben Antwort gefunden bei Gott. Aber er erzählt ihm nicht: Bekehr dich, bekenn dich zu Jesus, dann wirst du gerettet. Das sagt der Engel nicht. Der Engel sagt: Schicke nach einem Mann namens Petrus, der ist da und da, und der wird dir dann weiterhelfen. Das macht er, dann kommt Petrus, übernimmt das Predigen, und dann erfüllt der Heilige Geist den Cornelius und alle, die versammelt waren. Engel mögen solche Botschaften hin und wieder überbringen, aber sie bringen dir keine Offenbarungserkenntnis aus dem Wort Gottes. Dafür ist der Heilige Geist da. Er ist dein Lehrer. Und so cool wie es ist, im Glauben auch den Dienst der Engel in Anspruch zu nehmen, so falsch ist es doch, wenn wir uns da zu sehr ausstrecken und versteifen und Dinge erwarten. Paulus warnt im Brief an die Kolosser, Kapitel 2: Lass nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Das Wort Verehrung, Verehrung von Engeln, heißt eigentlich Religion. Und viele Irrlehren haben irgendeine Art von übernatürlicher Heimsuchung als Grundlage. Wir hatten vor einer Weile Besuch von Leuten, die waren hier beim Seminar letztes Jahr im Mai, bei unserem Seelsorgeseminar, und die sind überhaupt nicht gläubig. Aber die fanden die Atmosphäre hier so cool, dass sie sich unbedingt mit Bernd und mir treffen wollten. Das war total spannend, haben wir dann auch gemacht, haben ein Gespräch gehabt, und die haben uns dann von ihrer Lehre erzählt, und die ist ganz, ganz nah bei dem, was die Bibel sagt. Ganz viel Vergebung und Loslassen und niemanden grollen. Aber dann haben sie dieses komische Buch, was der Engel dieser Frau diktiert hat. So, also ganz speziell, ganz nah dran und ganz daneben. Das ist so ein Beispiel. Aber die Liebe Gottes hat sie berührt und wer weiß, was Gott noch macht. Vielleicht sehen wir sie irgendwann hier wieder und sie sagen, hey, ich brauche kein Engelbuch. Bibel ist völlig ausreichend. Ich habe Jesus gefunden. Halleluja. Zur Ermutigung eine Geschichte, leider nicht von mir erlebt, aber von Charles Capps mit bezeugt. Der erzählt, als er in einer Gemeinde in Kalifornien einmal über Engel lehrte, kam der Geist der Prophetie über ihn und er sagte Folgendes dort. Engel sind euch Unterstützung darin gewesen, während ihr euch um ein bestimmtes Gebäude bemüht habt. Die Engel sind jedoch noch nicht fertig, aber sie werden mehr darin wirken können, weil die Menschen sie freisetzen. Dann zeigte ich auf den Pastor, sagt Charles Capps, und sagte, Engel werden dir erscheinen, du wirst sie sehen und sie werden mit dir sprechen. Als die Veranstaltung vorbei war, ging es ihm ganz schlecht, dem Charles Capps, weil er dachte, du liebe Zeit, was habe ich denn da gesagt? Das ist ja wuh. Einige Monate später hört er von diesem Pastor, dieser erzählt ihm, dass sie ganz große Schwierigkeiten in der Gemeinde hatten und ernsthafte Probleme. Und als der Pastor einen Dienst auswärts getan hat in einer anderen Stadt, war er dort in seinem Hotelzimmer, ging auf und ab, betete im Geist, um sich auf den Gottesdienst vorzubereiten. Als er sich umdrehte, standen dort auf einmal zwei Engel in Rüstungen und hielten Schwerter in den Händen. Die Rüstungen hatten Schrammen, sodass es aussah, als seien sie in einen Kampf verwickelt gewesen. Und als er sie fragte, was sie hier tun würden, sagten sie, wir sind hier, um dir mit den Finanzen deiner Gemeinde zu helfen, wenn du es uns erlaubst. Das brauchten sie ihm nicht zweimal zu sagen. Er sagte, tut es in Jesu Namen, und plötzlich waren sie verschwunden. Am nächsten Tag erhielt er einen Anruf von seiner Gemeinde und erfuhr, dass das Problem, was so viel Ärger verursacht hatte, gelöst sei. Nicht lange danach rief ein Mann ihn an und sagte, dass der Herr ihn angewiesen habe, ihm 900 Morgen Land zu geben. Sie hatten eine Verpflichtung für das Gebäude, um das sie sich bemühten und mussten sehr schnell mit dem notwendigen Geld beikommen oder sie würden alles verlieren. Der Stichtag war am Montag und sie brauchten über $300.000 mehr, als sie hatten. Am Sonntagmorgen kam ein Mann in die Gemeinde und gab zwei Schecks ab, die zusammenaddiert genau die Summe ergaben, die am Montag gezahlt werden musste. Hast du gewusst, dass der Dienst von Engeln Teil des Errettungspakets ist, das Gott für dich bereitgestellt hat? Hebräer 1,14 sagt, dass sie sind dienstbare Geister zum Dienst für die, die das Heil erben. Und ich habe gelernt, dass die Engel, die hören, was du sprichst, und wenn du das Wort Gottes sprichst, dann können sie losmarschieren. Aber wenn du sagst, kommt eh nicht, Gott hat mich vergessen und nur die anderen, dann stehen sie so da, dann sind ihnen, wir sagen, die Hände gebunden. Deine Worte setzen frei, dein Gebet zu Gott setzt frei. Ich bin ein bisschen vorsichtig damit, zu Engeln zu sprechen, der Mann hat das hier getan, es gibt da auch Aussagen von Leuten, denen ich vertraue, aber im Zweifelsfall bete ich und sage, Gott, setz deine Engel frei. Das ist jedenfalls sicherer Boden. Und wenn Jesus sagt, war das zu Herodes oder zu den Jüngern, ich weiß es nicht mehr, wo er sagt, hey, wenn ich wollte, könnte ich zum Vater beten und er würde Engel schicken. Das ist so eine Stelle, die für mich so eine Grundlage bildet, dass ich sage, wenn Jesus zum Vater betet, damit die Engel kommen, bin ich auf der sicheren Seite, wenn ich zum Vater bete und sage, ich brauche jetzt hier mal ein paar Engel, setz mal da was in Bewegung. Das mal so am Rande. Und zum Schluss ein Wort habe ich auch von jemand anderem gelesen und das hat mich total beschäftigt. Vielleicht ist es nur für mich, dann predige ich mich jetzt selber glücklich an dem Punkt. Vielleicht ist es auch noch für einen anderen. Für Steffi strahlt mich an, für uns zwei vielleicht. Gucken wir mal, wie es auf dich wirkt. Dieser Mensch sagte, dieses Jahr sprach der Heilige Geist zu mir. Die Kraft wird zunehmen. Gott wird mehr das tun, was er liebt zu tun. Der Geist Gottes wird sich auf der Erde in größerer Weise bewegen. Was immer deine Berufung ist, du wirst eine stärkere Kapazität haben, es zu tun. Während ich über diesen Gedanken meditierte, zeigte mir der Herr, Moment, das Wasser, in diesem Fall der Fluss seiner Heilungskraft, immer zu dem Ort des niedrigsten Widerstands fließt. Hast du schon mal ein Wasserrohrbruch zu Hause gehabt oder einen Bach beobachtet oder irgendwas gegossen? Das Wasser fließt immer von oben nach unten. Und da, wo sich was erhebt, da geht's nicht hin. Es geht an dem, was sich erhebt, vorbei, an den niedrigen Ort. Und wenn das so ist, dann will ich ein niedriger Ort sein. Du auch? Dann will ich ein Ort sein, wo Gott möglichst wenig Widerstand findet. und der Heilige Geist tun kann, was ihm gefällt. Und ich will, dass unsere Gemeinde so ein Ort ist und immer mehr wird. Ein Ort, der niedrig nicht im Sinne von falsch verstandener Fußmattendemut, sondern ein Ort, der weich ist, der belehrbar ist, der gottgehorsam ist, der entschieden ist. Was Gott will, will ich auch. Ganz egal, ob mir das gefällt, ob ich mich nach Hüpfen fühle oder nicht. Ich hüpfe. Ich freue mich, weil Gott da ist. Der Fluss seiner Kraft wird immer zu dem Ort des niedrigsten Widerstands fließen. Und dieser Pastor schreibt dann, er hat das sehr lange bewegt und ihm hat Gott 6 Punkte gezeigt, die diese Bewegung des Heiligen Geistes einschränken oder ihr widerstehen können. Ich nenne die jetzt ganz kurz. Der erste Punkt ist Streit. Der zweite ist Rebellion. Der dritte ist Tradition. Der vierte ist Menschengefälligkeit. Der fünfte ist Gleichgültigkeit. Der sechste ist menschlicher Ehrgeiz oder Ambitionen. Jemand hat mal gesagt, die Wurzel vieler Probleme ist die, dass die Christen mehr Glauben an die Welt und an das Fleisch haben, als an die Kraft des Heiligen Geistes. Lass uns das doch umkehren. Weil der Bau des Reiches Gottes kann nur durch eins geschehen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich kann hier keinen mehr reinzerren. Vielleicht mal für einen Sonntag mit, weiß ich nicht, was für Lockmitteln, aber ist ja eh absurd, das wissen wir. Hab nichts in der Hand. Ich kann nur Samen verteilen und tun, was Gott mir zeigt. Er baut Gemeinde, er baut sein Reich, er braucht uns dazu. Und wie er es wirklich kraftvoll tut, ist durch den Heiligen Geist. Und wenn du oder ich diesen Fluss behindern, dann bedeutet das eins, wir kämpfen gegen Gott selbst. Und das will ich mir nicht leisten. Gott als Feind möchte ich nicht haben. Ich möchte ihm nicht widerstehen. Ich möchte mich beugen und ich möchte sagen, komm, Heiliger Geist, ich will echt mehr von dir. Ich will mehr sehen. Und wer weiß, vielleicht bekehren sich dann auch mehr Menschen, wenn sie sehen, dass wir nicht nur plappern und dass unser Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft. Amen. Lass uns doch miteinander stehen und beten, bitte. Jesus, ich freue mich. Ich freue mich über meine Geschwister. Ich freue mich über diesen Ostersonntag. Ich bin so dankbar, dass du, wie hat das heute Morgen jemand gesagt, das unterschrieben oder beglaubigt hast, was du gesagt hast. Du warst gehorsam bis zum Tod, aber du bist auferstanden am dritten Tag. Gott, der Vater, hat durch die Kraft des Heiligen Geistes dich lebendig gemacht, Jesus, und uns gezeigt, es ist vollbracht. Der neue Bund ist fest. Der Glaube an Christus rettet von nun an. Du bist das Lamm Gottes, dein Blut für unsere Sünden. Du hast die Rechnung bezahlt für jede Sünde. Und wer dieses in Anspruch nimmt, der wird Kind Gottes genannt. Und Herr, wir stehen vor dir und ich möchte mich einfach zum Mund machen. Und du siehst jedes Herz, wen das anspricht und wer das gerade mit seinem Herzen vor dir ausdrückt. Herr, es tut mir total leid, wo ich dir eine Blockade war und wo ich dir Widerstand geleistet habe. Es tut mir leid, wo ich durch Stolz, durch Tradition, durch Gewöhnung an das, was immer schon so war, durch Routine, dem Heiligen Geist nicht genug Raum gegeben habe. Herr, es tut mir leid, wo ich rebellisch war, wo ich vielleicht dachte, ich weiß es besser als mein Leiter und wo ich dir dadurch im Wege stand. Es tut mir leid, wo ich Streit zugelassen habe, wo ich rechthaberisch war und auf mein Ansehen bedacht war. Herr, es tut mir leid, wo ja ich dir im Weg gestanden habe, Heiliger Geist, wo Menschenfurcht mir eine Falle gestellt hat, wo ich ehrgeizig war und aus eigener Kraft was erreichen wollte oder wo ich gleichgültig war, wo mein Herz einfach noch kalt war oder ist. Gott, ich will nicht so sein. Gott, ich will ein Ort der Niedrigkeit sein. Ich will die Furche sein, wo dein Wasser durchfließt und nicht der Hubbel, an dem es vorbeiläuft. Gott, ich will, dass dein Wille geschieht. Mit uns, durch uns und trotz uns. Herr, ich will, dass diese Gemeinde wächst und gedeiht, dir zur Ehre. Nicht Menschen zur Ehre, sondern dir zur Ehre. Ich will, dass hier ein stabiler Brückenkopf ist, Herr, um der nächsten Generation als Trittbrett, als Sprungbrett zu dienen, um noch mehr zu erreichen, um unser Land umzukrempeln, Gott, damit dein Feuer in Deutschland brennt. Herr, ich will, dass andere Nachrichten in der Tagesschau oder sonst wo stehen, dass selbst die weltliche Presse nicht verleugnen kann, dass Gott in Deutschland Dinge bewegt. Herr, das ist meine Sehnsucht. Und Herr, verändere uns. All die, die jetzt ein weiches Herz haben und das glaubensvoll mit mir an dich gerichtet haben in der Stille, berühre jeden von uns und hilf uns, dieser Ort des geringsten Widerstands zu sein, damit deine Auferstehungskraft, deine Heilungskraft, dein Geist und deine Engel das tun können, wozu sie da sind. Damit deine Pläne Realität werden mit uns, Gott. Das ist mein Ostergebet an diesem Tag. Ehre sei dir. Amen. Amen. Und bleib doch noch stehen. Wir wollen noch ein Gebet der Hingabe beten. Wenn du da bist, erlaub mir mal das informelle Du an der Stelle oder du zu Hause bist. Und das war total schräg, was du heute Morgen gehört hast. Das ist super. Es ging uns allen irgendwann mal so, die wir Gott kennengelernt haben. Und ich möchte dich einladen, Jesus zum Herrn deines Lebens zu machen. Ich möchte dich einladen, jetzt mit einem Gebet Kontakt aufzunehmen zu dem Gott der Bibel, der dich liebt und der dir gerne neues Leben, Vergebung deiner Schuld anbietet. Die Bibel sagt, es gibt keinen, der so gerecht ist, dass er Gottes Maßstäben entspricht. Es gibt keinen, der nie gesündigt, nie gelogen, nie schlecht über jemanden gedacht hat oder Blödsinn geredet hat. Es gibt es nicht. Wir alle brauchen Vergebung. Und wenn du einen Kontaktpunkt machen möchtest jetzt mit Gott oder wenn du das wiederholen möchtest, dann sprich mir bitte nach. Herr Jesus Christus, danke, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich nehme das absolut persönlich. Bitte vergib mir meine Schuld. Bezahl die Rechnung für meine Sünde. Und Gott, lass mich dein Kind sein. Von heute an will ich dir nachfolgen. Nimm mich bei der Hand bis zu meinem letzten Atemzug und dann in der Ewigkeit. Ich danke dir für deine Gnade. Amen. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd Seetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an die 06432 98 1174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.